eine hohe Kenntnis, zum Beispiel in der Wundversorgung, und haben eine hohe Berufserfahrung. Jetzt kommen die nach Deutschland und dann gibt es hier erstmal den sogenannten Defizitbescheid. Denen wird dann erst einmal per Bescheid mitgeteilt, dass ihnen zum Beispiel die Kenntnisse über die Grundpflege fehlen würden und sie erstmal gewisse Module nachholen müssen. Das ist ein großer bürokratischer Aufwand und er schränkt auch ein Stück weit die Motivation der Pflegekräfte ein, die dann nämlich hierher kommen. Das sind beides Punkte, die im Ausbildungs- und im Berufsanerkennungsgesetz geändert werden könnten, natürlich auf Bundesebene, das ist völlig klar. Aber wir tun zu Recht den Angehörigen diese Teile der Grundpflege zusprechen, ohne eine Ausbildung, zu Recht. Und bei ausländischen Pflegekräften mit einem hohen Ausbildungsgrad und hoher Berufserfahrung sagen wir manchmal per Defizitbescheid, dir fehlt diese Grundpflege, mach die und die und die und die und die Module, was sich lang hinzieht. Also wir könnten hier ganz einfach übergehen, auch in einer On-Job-Ausbildung. Also wir machen es nebenher, die Person geht arbeiten, geht der Arbeit nach und nebenher On-Job-Ausbildung kann sie sich dann die Stempel abholen, die sie noch braucht. Das wäre noch ein Punkt, der wäre uns noch wichtig, hier in diesem Bereich und auch im Bereich der Bürokratie anzusprechen. Letztendlich lässt sich sagen, dass die Pflege gesamtgesellschaftliche Aufgabe bleibt, die auch eine Reform auf Bundesebene bedarf. Und dafür appellieren wir auch als Freie Demokraten Rheinland-Pfalz. Und darüber hinaus eine interdisziplinäre Aufgabe, die interdisziplinär zu denken und zu gestalten ist. In Rheinland-Pfalz haben wir gewisse Fundamente aufgebaut. Nun muss das bedarfsgerechte Haus weitergebaut werden, nicht aufgebaut. Dankeschön.
Für die Landesregierung spricht Staatsminister Schweizer.
Es tut mir leid, dass durch die technische Verzögerung die Landtagssitzung wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Herr Präsident, vielen Dank für das Wort. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Debatte. Ich glaube, man darf ganz neutral feststellen, dass es gut ist, dass wir an einem solch zentralen Punkt unserer Landtagssitzung über ein solch zentrales Thema für die Menschen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus sprechen. Ich kann nur davor warnen, sich gegenseitig zu überbieten bei einem solchen Thema, wo doch Menschen auch genau hinschauen, weil das unmittelbar was auch mit ihnen in ihrer Lebenswelt zu tun hat. Ich kann nur davor warnen, sich darin vor allem zu ergötzen, dass man die Begrifflichkeiten immer weiter nach oben schraubt. Also ob die Situation jetzt explodiert oder implodiert, meine Damen und Herren, das darf man nur dann anführen, wenn man im nächsten Satz auch Handlungsleitfäden mit anbietet. Und wer das nicht tut, der muss dann natürlich sich auch selbst überprüfen, ob er tatsächlich einen nachhaltigen Beitrag zur pflegepolitischen Debatte in Deutschland liefert. Zunächst mal ist es so, natürlich, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Und wer jetzt überrascht tut, der hat sich vielleicht vorher nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Gründe sind übrigens in vielen Beiträgen auch schon genannt worden. Ich will sie nur unterstreichen. Das ist natürlich die Demografie. Und da will ich auch schon noch mal sagen, wer immer sagt, das ist eine Demografiewucht und das ist ein großes Problem, der wird von mir immer Widerspruch hören. Das ist nämlich auch ein Erfolg unseres Sozialwesens, unserer Gesellschaft, auch der Tatsache, dass wir in Frieden und Freiheit leben, dass die Menschen länger leben. Ich werde nicht akzeptieren, dass das vor allem als großes Problem geschildert wird. Natürlich stecken darin Herausforderungen, auch für die sozialen Sicherungssysteme, aber ich werde immer sagen, es ist schön, dass es so ist und wir wünschen uns das doch alle für uns selbst auch. Und natürlich ist es so, dass wir als Politik, aber natürlich nicht nur als Politik und schon gar nicht nur auf Landesebene, dann eben entsprechende Schritte einleiten müssen. Es ist gesagt worden, dass wir seit vielen Jahren eine Fachkräfteinitiative zum Thema Pflege haben. Und die ist auch gut und notwendig vorangekommen. Und da will ich schon auch mal hinzufügen dürfen, dass gerade auch nach der Einführung der Generalistik, die von vielen immer noch kritisch beäugt wird, auch deutlich wird, dass es keinen Ausbildungsberuf in Deutschland gibt, der häufiger ergriffen wird als der des Pflegefachmanns oder der Pflegefachfrau. Wir haben 6.000 Menschen in der Ausbildung in Rheinland-Pfalz. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, übrigens auch der Einrichtungsträger. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich hätte mir gewünscht, dass das auch mal hervorgehoben wird und auch gelobt wird, weil da steckt enorm viel Engagement drin, meine Damen und Herren. Und hinzu kommt auch, die einjährige Ausbildung, die Helferausbildung im Bereich der Altenpflege, übrigens auch im Bereich des Gesundheitswesens. Ich bin da immer sehr offen und undogmatisch dafür. Viele Wege können in die Pflege führen und wir brauchen viele Menschen, auch helfende Hände in der Pflege. Lassen Sie uns an der Stelle auch immer gemeinsam arbeiten. Das Thema Tariflohntreue ist indirekt genannt worden, das Thema Lohnentwicklung. Ich bin froh, dass inzwischen anerkannt wird, dass da was passiert ist. Ich bin vor Jahren mal gewarnt worden durch eine Geschäftsführerin einer ökumenischen Sozialstation. Wenn Politik über Pflege redet, reden die immer darüber, dass so wenig verdient wird. Und dabei hat sie schon so viel getan wird. Und das schreckt die Menschen eher ab, in die Pflege zu gehen, wenn dann Politiker denken, sie tun der Pflege einen Gefallen, wenn sie sagen, Leute, da wird viel zu wenig verdient. Da ist in den letzten Jahren enorm was nach oben gegangen. Das muss man auch mal anerkennen, weil das auch das Verdienst der Pflegeberufsangehörigen ist, die sich hingestellt haben und das eingefordert haben. Und wir in der Politik haben die Rahmenbedingungen so gesetzt, übrigens auch in Rheinland-Pfalz. Und ich bin sehr froh, dass sich das abbildet, übrigens auch in der Höhe der Pflegesätze. Oberes Drittel in ganz Deutschland, Rheinland-Pfalz. Auch das ist das Verdienst, auch gemeinsamer Anstrengungen, darf man auch mal sagen, meine Damen und Herren. Es ist was gesagt worden, zum Thema, was passiert in den Rheinland-Pfalz. Naja, das ist immer dann schwierig, wenn man es kritisiert, aber in der eigenen Antwort dann vieles von dem auch schildert, was da tatsächlich passiert in Rheinland-Pfalz. Wir sind Innovationsort, was das Thema Pflege angeht. Und da finde ich es auch ein bisschen schade, dass so ein bisschen ridikulisiert wird, dass es sowas gibt wie einen Pflegebauernhof. Das ist ein toller Aspekt, das ist schön, was dort passiert. Und ich würde mich freuen, wenn es da noch mehr gäbe. Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen. Es ist nicht die eine Lösung, aber es gibt in der Pflege auch nicht die eine Lösung. Das Thema Digitalisierung ist genannt worden. Ja, das ist selbstverständlich, sagte Herr Weschenbach. Wenn es so wäre, wäre es ja schön, aber es ist nicht so. Wir mussten in Rheinland-Pfalz vorangehen. Das erste Land, das eine Pflegestudie zum Thema Digitalisierung auf den Weg gebracht hat. Das erste Land, das eine Bildungsoffensive in den Pflegeschulen auf den Weg bringt. Das waren wir, meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz. Darf man auch mal sagen, Herr Weschenbach, Sie wissen es, haben es aber vergessen, aber das ist natürlich auch okay. Und ich will am Schluss auch hinzufügen, wir werden in Deutschland eine Diskussion darüber führen müssen, wie sich die Pflege in Zukunft finanziert. Und da will ich auch aus meiner persönlichen Haltung kein Geheimnis machen. Ich glaube, dass die Einführung der sozialen Pflegeversicherung ein sozialpolitischer Meilenstein war. Ich glaube aber auch, dass wir nun neu nachdenken müssen. Eine Teilkaskoversicherung bei diesen Lebensrisiken wird nicht reichen. Und da erwarte ich mir von jedem, der eine solche Debatte hier führt, dass er auch einen eigenen Aspekt dazu liefert. Und wer das nicht tut, der weiß, er wird an einem zentralen Punkt immer vorbeireden. Und das ist für mich auch eine Forderung, die ich an die habe, die solche Debatten hier führen. Bekennen Sie sich. Wohin soll die Pflegeversicherung in Zukunft gehen? Wo ist Ihr eigener Standort? Wie wollen Sie das klären? Das wollen die Menschen auch von Ihnen hören, selbst wenn Sie in der Opposition sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Die zweite Runde beginnt mit Herrn Kunz von der Freien Wähler.
Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Windler, wenn Sie sagen, das Schiff ist auf Kurs, dann müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, ob das Schiff eine konstante Internetverbindung hat oder das Navigationssystem vielleicht irgendwann mal vergessen wurde, abzudaten. Denn mit einer Stellungnahme von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege ist doch ganz klar, wenn von 188 befragten ambulanten Diensten haben 111 erhebliche wirtschaftliche Probleme. Und 107 von ihnen sehen ihre Existenz als gefährdet. Und da muss man die Frage schon stellen, sind wir mit diesem Schiff noch auf Kurs? Und wenn Sie dann weitergehen, vom Oberdeck mal ein Stück weit tiefer in das Unterdeck, zu den Tagespflegen gehen, da hat sich die Situation auch nicht verbessert, denn bei den Tagespflegen ist die Situation ähnlich besorgniserregend. Von 42 Einrichtungen haben 24 erhebliche wirtschaftliche Probleme und 25 kämpfen ums Überleben. Und wenn das Ihnen immer noch nicht reicht, dann gehen wir weiter zum Maschinenraum. In Ihrem Maschinenraum sieht es nämlich noch schlimmer aus. Bei den vollstationären Pflegeeinrichtungen von 174 befragten Häusern stehen 104 vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen und 92 sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Ein Blick ins Logbuch vom Captain reicht, Herr Winkler. Der hat nämlich geschrieben, die Zahlen machen deutlich, wie ernst die Lage ist. Und Herr Minister Schweizer, wenn ich Ihnen tatsächlich eine Sache schuldig bin, dass ich da auch mit konkreten Beispielen komme, dann komme ich dieser Forderung liebend gerne nach. Die Forderung ist sehr banal und sehr einfach und ich denke, das werden Sie sehr gut umsetzen können. Es muss dringend die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen beschleunigt werden und die Bürokratie entlastet werden. Setzen Sie sich dafür ein, dass wir in Rheinland-Pfalz die zugewanderten Menschen schnell, einfach und stressfrei in Lohn und Brot bekommen. Denn so können wir den Fachkräftemangel bekämpfen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Horstmann.
Anders. Ich wollte gerade sagen, für mich ist das ein bisschen zu hoch. Okay. Ja, es, genau, aber es wird. Gut, danke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, zu den Zahlen oder dem auch Gesagten möchte ich an der Stelle einfach noch mal kurz erwähnen. Es wird ja eifrig hier über Bezugsgrößen, Berechnungsmethoden oder auch über mögliche Erklärungssätze diskutiert. Nicht falsch verstehen, das ist eine sehr, sehr wichtige Debatte, aber eben auch vielschichtige Debatte. Was wir aber hier mit Gewissheit sagen können, und auch das ist allen klar, die große Welle geburtenstarker Jahrgänge, die pflegebedürftig werden, die kommt erst noch. Deswegen nochmal, sind unsere Instrumente kurz-, mittel- und langfristig ausgerichtet. Und das müssen sie auch sein. Da wiederhole ich mich auch gern nochmal. Es geht hier nicht darum, 3 von 12 Maßnahmen umzusetzen oder eben nur den einen Baustein. Wie Sie eben auch gesagt haben, die digitale Bildungsoffensive, und auch Sie, Herr Minister Schweizer, haben es nochmal wiederholt, ist einer von vielen Bausteinen. Bin aber auch dankbar meinen Kollegen Winkler und Wink, denn auch das Thema, wir brauchen natürlich eine Willkommenskultur, damit auch ausländische Pflegekräfte gerne bei uns arbeiten. Ich greife es nochmal auf. Rheinland-Pfalz ist auf Kurs, denn kaum ein Bereich wird in den kommenden Jahren so immense Herausforderungen mit sich bringen wie die Pflege. Dem müssen und werden wir uns auch weiterhin stellen. Herzlichen Dank.
Für die CDU-Fraktion, Abgeordneter Weschenbach.
Ja, lieber Kollege Winkler, Sie haben gesagt, wir hätten hier kein rheinland-pfälzisches Problem und wir könnten alleine nichts tun. Dem will ich widersprechen. Wir können in Rheinland-Pfalz sehr wohl was tun. Wir können zum Beispiel die starre Fachkraftquote im Land stoppen und damit mehr pflegerische Hände zu den Pflegebedürftigen bringen. Wir sind eines der wenigen Bundesländer, welches durch die Heimaufsicht an der 50%-Quote festhält. Wir brauchen hier deutlich mehr Flexibilisierung. Andere Bundesländer haben die 40%. Damit hätten wir mehr Fachkräfte an den Betten. Zweitens, was wir in Rheinland-Pfalz noch tun können. Kollege Wink hat es erwähnt. Wir können deutlich deregulieren, wir können deutlich entbürokratisieren bei der Fachkräftegewinnung aus dem Ausland und auch bei der Fachkräftegewinnung in Deutschland selbst. Wenn wir die Anerkennungsverfahren und die Anwerbeprogramme spezifischer und gerade für ausländische Fachkräfte besser gestalten. Denn bisher sind wir nur mäßig erfolgreich, trotz der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative 2.0 bzw. 2.1. Drittens, wir könnten deutlich mehr Menschen zu Hause pflegen, wenn wir die pflegenden Angehörigen besser unterstützen würden. Zum Beispiel, indem wir die Eigenanteile, die in den Häusern notwendig werden, in den stationären Einrichtungen, uns an denen beteiligen würden. Und wenn wir die Pflegeunterstützungsleistungen von 125 Euro monatlich weiter deregulieren. Wir haben sie einmal dereguliert in Rheinland-Pfalz, aber noch nicht weit genug. Andere Bundesländer können monatlich deutlich mehr Menschen mit 125 Euro unterstützen als wir in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz können nur 50% der Bezugsberechtigten in diese Unterstützungsleistung kommen, weil wir zu bürokratisch sind. Das sind drei konkrete Beispiele, wie wir in Rheinland-Pfalz besser werden können. Lieber Minister Schweizer, lassen Sie Ihr Ministerium die Pflege nicht nur als sogenannten Arbeitsschwerpunkt behandeln, sondern starten Sie ein Sofortprogramm mit allen Akteuren in einem Aktionsbündnis Pflege, so wie wir es bereits im März gefordert haben. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Grünen der Abgeordnete Winkler.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Herr Kollege Weschenbach, ich finde es ja in Ordnung, wenn Sie mich zitieren, aber Sie sollten dann schon richtig zitieren. Ich habe nicht gesagt, dass wir in Rheinland-Pfalz nichts machen können oder auch nicht sollten, sondern ich habe darauf hingewiesen, was alles schon bereits getan wird. Und das ist heißt nicht, dass man nicht noch mehr tun kann. Ein weiterer Schlüssel zur Gewinnung von mehr Fachkräften in der Pflege ist natürlich die kontinuierliche Erhöhung der Attraktivität des Pflegeberufs. Da hat sich ja auch schon einiges getan. Herr Minister Schweizer hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass zum Beispiel im Bereich der Bezahlung wir das, was wir noch vor 10 Jahren beklagen mussten, eben nicht mehr vorfinden, sondern heute eigentlich damit werben können, dass man in der Pflege gut bezahlt wird. Wir haben den Pflegemindestlohn in der Pflege, aber es wird auch an vielen Stellen im Pflegebereich über dem Mindestlohn, und zwar deutlich über dem Mindestlohn, bezahlt. Dann haben wir natürlich müssen wir arbeiten an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und insgesamt das, was auch der Kollege Wink angesprochen hat. Wir brauchen auch mehr Eigenverantwortung durch Delegation oder Substitution von bisher rein ärztlichen Tätigkeiten. Denn wenn Pflegekräfte wegen jedem kleinen Schritt einen Arzt oder eine Ärztin fragen müssen, wird der Ablauf zum einen verkompliziert und zum anderen führt das zur Frustration. Das werden Ihnen die Berufsverbände, Gewerkschaften und die Pflegekammer bestätigen können. Ich kann es auch im Übrigen aus meinem beruflichen Hintergrund sagen. Ich habe ja erst im Krankenhaus gearbeitet und dann in der Altenpflege. Und es ist schon frustrierend, wenn Tätigkeiten, die man im Krankenhaus ganz selbstverständlich ausgeübt hat, wie Blutabnahmen, Blasenkatheter legen, entfernen und solche Dinge, dafür plötzlich immer, selbst wenn es dringend nötig ist, gewartet werden muss, bis der zuständige Hausarzt eintrifft und das vornimmt. Und so etwas demotiviert auch Menschen, die diese Sachen gelernt haben. Also, wenn wir den Pflegeberuf aufwerten durch mehr Verantwortung und auch eine stärkere Akademisierung, dann motivieren wir auch das Personal, in die Pflege zu gehen und die Fachkräfte nach Deutschland zu kommen. Vielen Dank.
Wir legen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit wäre der erste Teil der aktuellen Debatte beendet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir zu den weiteren Teil der aktuellen Debatte kommen, einige Ausführungen von mir. Hovenlauer starb im Dienst für uns alle. Er starb, weil er als Polizist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigte. Wir schulden ihm unsere tiefste Dankbarkeit dafür, dass er unsere Demokratie, unsere Sicherheit, unseren Rechtsstaat und unsere Freiheit mit seinem Leben schützte. Unser Mitgefühl, unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden, seinen Kolleginnen und Kollegen. Unvorstellbar ist der Schmerz, einen geliebten Menschen in diesem jungen Alter zu verlieren. Der Angriff auf Hovenlauer war ein Angriff auf unsere Gesellschaft, die für Vielfalt und Meinungsfreiheit steht. Denn einer Demokratie begegnen wir Meinungsverschiedenheiten in der Debatte, die häufig kontrovers, aber stets gewaltfrei bleiben muss. Die Grundlage unseres Zusammenlebens ist das Grundgesetz, das im Mai 75 Jahre alt wurde. Wer diese Regeln nicht akzeptiert, wer unsere Verfassung verachtet, wer nicht diskutiert, sondern körperlich attackiert, der steht außerhalb unserer Gesellschaft. Das Bekenntnis zu unserem Grundgesetz, zu unserer offenen und freien Gesellschaft, bedeutet auch, wer diese Regeln anerkennt, wer sie verinnerlicht hat und sie lebt, der gehört zu Deutschland. Ganz egal, wo er kommt und welche Hautfarbe er hat. Und so wenig wie die islamistischen Extremisten zu uns gehören, tun uns die rechtsextremistischen Demokratiefeinde, die nun versuchen, den Tod von Hohenlauer für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. Das hätte Hohenlauer nicht gewollt. Wie es auch Thomas Seidelmann, der Bürgermeister seiner Heimatstadt Neckarbischofsheim, in einer Gedenkveranstaltung am vergangenen Freitag ausdrückte. Hohenlauer wollte integrieren, nicht spalten. Er wollte den Menschen auf Augenhöhe begegnen und er wollte gewiss nicht zum Märtyrer gemacht werden für die Ziele von nichtdemokratischen Parteien. Ich denke, es gehört zum Anstand, dies zu respektieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, sich im Gedenken an Hohenlauer zu erheben. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum zweiten und dritten Teil der aktuellen Debatte. Zunächst dem Antrag der SPD-Fraktion mit aller Macht unsere Verfassung schützen, extremistische Gewalt trotzdem und Radikalisierung entschlossen bekämpfen. Und dem Antrag der CDU-Fraktion kein Platz für sicherheitsgefährdenden Extremismus, Islamismus und Kalifat, Fanatismus, Fantasien, Freiheit und Rechtsstaat verteidigen. Man hat sich darauf verständigt, aufgrund des thematischen Zusammenhangs diese beiden Tagesordnungspunkte gemeinsam zu behandeln und eine Redezeit in der ersten Runde von 7 Minuten und in der zweiten Runde von 2 Minuten anzusetzen. Für die antragstellende Fraktion spricht der Abgeordnete Haller.
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Mannheimer Nachbar Hohenlauer war ein Held. Er wurde bei einer politischen Veranstaltung ermordet, als er ein zentrales Grundrecht unseres Staates verteidigte, die Meinungsfreiheit. Ihm und allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind wir zu großem Dank verpflichtet, ein Dank, der sich kaum in Worte fassen lässt. Denn sie verteidigen jeden Tag unter Einsatz ihres Lebens unsere Gesellschaft, unsere Grundwerte, nicht zuletzt unser Grundgesetz. Vielen Dank dafür. Knapp 2 Wochen nach dieser erschütternden Tat geht es heute im Rheinland-Pfälzischen Landtag darum, politische Schlussfolgerungen zu debattieren. Und zwar in sachlicher Form, ohne Schaum vor dem Mund, denn nur das ist angemessen. Das ist daher auch richtig und es ist gut, dass die 2 Volksparteien in Abstimmung mit den demokratischen Fraktionen ihre aktuellen Debatten zu einer zusammengelegt haben, lieber Gordon. Herzlichen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mord in Mannheim wurde von einem afghanischen Täter begangen, der islamistisch geprägt war. Damit passt die Tat leider zum jüngst veröffentlichten Verfassungsschutzbericht Rheinland-Pfalz, denn dieser Bericht und auch andere Berichte geben ein klares Bild. Die größte Bedrohung für die Demokratie sind der Rechtsextremismus und der Islamismus. Diese 2 Extreme sind im Kern gleich. Sie wollen die Unfreiheit von Menschen. Für sie steht einer über dem anderen, Männer über Frauen, und ihnen sind Gewalt und Terror als Mittelrecht. Und wer anderes behauptet, liebe Kolleginnen und Kollegen, der verhöhnt die Realität. Applaus Lassen Sie mich ein paar Anmerkungen machen, wie wir den Radikalisierungen trotzen können. Erstens,